Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag, ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Zum dritten Mal live von diesem wunderbaren Ort in der Mitte Berlins. Hier stand lange ein Schloss, dann stand da ein Palast, der Palast der Republik, dann stand da lange nichts und jetzt außen Hohenzollernschloss. Innen ein Ort, der mehr als nur Museum ist, sondern eben auch ein Ort für Debatten und Diskurs. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit einer Frau, die spätestens seit dem Ukraine-Krieg nicht mehr wegzudenken ist aus den Debatten und auch aus den Talkshows dieser Republik. Die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses und FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind ja hier im Foyer, gewaltige Ausmaße, ne? Für alle, die uns jetzt im Radio oder auch im Podcast hören, ist schon ein relativ großer Raum. Ich würde sagen, man könnte hier auch Fußball spielen, oder?
Ja, man könnte auch Trampolin springen, so hoch wie es ist, ohne an die Decke zu knallen. Es ist sehr beeindruckend. Ich war immer dagegen, dass es gebaut wird und ich räume heute ein, dass es wirklich ein großer Gewinn ist und dass es eben auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und eben auch unter anderem so etwas stattfindet, schon bemerkenswert. Es lohnt sich, hierher zu kommen.
Aber Sie waren dagegen?
Ja, ich war dagegen. Ich habe am Anfang gesagt, das ist ein Wahnsinn, was in die Hand genommen wird. Also ich fand das jetzt nicht schlimm, dass der Platz, also dass der Palast der Republik oder ich glaube auch Erichs Lampenladen genannt.
Ja. Aber das war nicht der offizielle Name.
Nein, okay, aber das, wir sind ja unter uns. Nein, ich hatte da, räume ich ein bisschen ein Störgefühl, weil dieses Rekonstruieren, aber ich muss wirklich sagen, es ist ein Gewinn und wenn man ganz neu hier in die Stadt kommt oder aus anderen Ländern, könnte man glauben, es ist das Original, nur jetzt renoviert und ja, gerade auch der moderne Teil zur Spree hin, das ist schon sehr lohnenswert.
Okay, ich habe ja nach dem Fußball auch gefragt, Sie ahnen warum, Sie haben Trampolin gesagt, jetzt frage ich mich, was hat denn Marie-Agnes Strack-Zimmermann gestern so gemacht, Trampolin-Wettbewerb angeschaut? Fußball geschaut oder gar nichts von beiden?
Nein, ich habe Trampolin nicht geschaut. Ich habe auch keinen Fußball geschaut. Das lag aber auch daran, dass ich es offen gestanden erst gemerkt habe, als es vorbei war. Ich habe einen Familienchat und meine Söhne haben sich sehr ausgetauscht. Und da habe ich gedacht, ach, da war ja was. Mhm. Aber ich räume ein, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig motiviert und deswegen ist es an mir vorbeigegangen, aber ich hätte natürlich, um das direkt zu sagen, mich gefreut, wenn Deutschland gewonnen hätte, damit das jetzt hier nicht falsch rüberkommt.
Ja, ich habe 2-1, ne, für alle, die es verpasst haben und die 2 ist halt für Japan, nicht für Deutschland. Bisschen überraschend. Ich war gestern im
News. Es ist ein Spieler, ein japanischer Spieler dabei, der für Fortuna Düsseldorf spielt. Das spricht für die Qualität. Ja, das ist meine Heimatstadt, mein Verein. Und deswegen kann ich das mit einer gewissen Respekt tragen.
Okay. Ich komme mal langsam weg vom Sportlichen hin zum Politischen, was ja da mitschwingt. Ich war gestern im Newsroom, da haben wir natürlich große Bildschirme. Rein aus Nachrichtenwert muss da natürlich alles laufen, was wichtig ist. Und ich habe dann mich frisch inspirieren lassen von der deutschen Nationalelf und habe mir immer, wenn ich am Fernseher vorbeikam, die Augen zugehalten. Ja, als Geste. Die Geste, die es ja gab, das war ja der Anfang. Übrigens von der FIFA-Bildregie nicht gezeigt. Das musste man dann später irgendwie sich erschließen. Die deutsche Mannschaft hat sich ja kollektiv bei dem Mannschaftsbild den Mund zugehalten, so als Symbol. Wir wollten gerne die viel diskutierte Binde tragen, durften nicht. Das ist unser Signal. Ihr verbietet uns im Prinzip die freie Meinungsäußerung. Seit dem Bild gibt es die Debatte, ob das ein starkes Signal ist oder eben auch nicht. Was sagen Sie?
Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum jetzt diese Diskussion läuft. Sie hätte 2010 laufen müssen, als die FIFA das vergeben hat. Da hätte im Grunde genommen die Diskussion stattfinden müssen. Ich finde es jetzt ein bisschen anstrengend, wer wann was gemacht hat und die Interpretation. Tatsache ist, dass die FIFA, vor allen Dingen der Präsident, sich vieles fragen, also er muss einiges beantworten, wenn er zurückkommt, aber ich muss wirklich sagen, das hätte man vor 12 Jahren diskutieren müssen und jetzt ist es ein bisschen spät.
Okay, das heißt jetzt lieber spielen, ne?
Naja, das, was jetzt passiert, ist ja keine Überraschung. Wir haben das ja über Jahre verfolgt und ich habe jetzt nichts, vielleicht liegt das an mir, dass ich es nicht mitbekommen habe. Es gab noch mal eine Diskussion, es sozusagen in den Winter zu verschieben, was natürlich Sinn macht, weil im Hochsommer in Katar Fußball zu spielen, gut, das muss man mögen. Aber auch da hätte es noch mal eine Möglichkeit gegeben und deswegen finde ich es ein bisschen spät und wir sollten nur daraus lernen, dass man eben, oder die FIFA, dass man eben schaut, wohin man Spiele vergibt. Auf der anderen Seite muss aber auch die westliche Welt, die demokratische Welt auch bereit sein, das gilt übrigens auch für die Olympischen Spiele, vor allen Dingen auch, dann auch solche Spiele auszurichten. Ich erinnere mich, Olympia hat mal sich Garmisch-Partenkirchen für die Winterspiele, Hamburg für die Sommerspiele beworben. Das wurde abgeschmettert, also die Bevölkerung wollte das nicht. Das heißt, wenn es natürlich keine demokratischen Staaten mehr gibt, die das ausrichten wollen, dann wird die Welt kleiner. Aber wie gesagt, ich beteilige mich jetzt ungern daran, weil die sollen jetzt spielen und dann ist
solange sie dabei sind.
Ja, ich meinte jetzt alle.
Ach so, alle, okay. Ja. Das ist lustig, ne? Wie man so eine nationale, also ich sag jetzt Mann, ne? Ich merke das bei mir immer selber, wie man diese nationale Brille dann aufsetzt und sagt, ja, wir haben verloren.
Ja, auch hier beim Deutschlandfunk, da ja. Darf man das.
Ich finde das ja interessant mit der FIFA, weil viele verstehen das ja nicht. Was ist denn eigentlich los? Ja? Der Präsident Infantino, der hat dann gestern nett gelächelt, als unsere Sport- und Innenministerin Nancy Faeser dann mit der Binde auf der Tribüne saß. Aber kurze Frage. Gut, dass sie da war, gut, dass sie es getragen hat, oder wäre sie am besten gar nicht erst hingefahren?
Nein, also sie ist Innenministerin und ist verantwortlich dafür und ich kommentiere nicht. Ich glaube, dass sie hingefahren ist und gleichzeitig dieses Zeichen gesetzt hat, finde ich sehr couragiert, finde ich gut, dass der FIFA-Präsident dann auch nur noch gelächelt hat, wahrscheinlich. Was sollte er auch machen? Er kann ja nicht Frau Faeser von der Bühne schubsen. Also insofern zeigt aber, wie anstrengend das jetzt gerade ist.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die FIFA ist da vielleicht auch nicht besser als die Vereinten Nationen oder wahrscheinlich sogar noch schlimmer unterwegs. Ne? Ich habe jetzt mal begriffen, dass der Infantino, der Chef des Ganzen, so handelt, wie er handelt, liegt da halt daran, dass er sich hauptsächlich von Funktionären aus tendenziell eher korrupten Verbänden, nationalen Verbänden irgendwo in anderen Weltregionen wählen lässt und da die Unterstützung braucht. Ich habe da manchmal so das Gefühl, und da sind wir fast schon ein bisschen auch bei der Weltpolitik, ne? Also wie viel seriöse Partner für menschenrechtsbasierte Herangehensweisen findet man eigentlich, wenn man sie sogar schon im Fußball nicht findet?
Naja, also es ist ja jetzt im Sport, ich will da jetzt keinem zu nahe treten, dazu habe ich auch nicht genug Einblick, aber es ist ja nicht so ganz überraschend, dass überall an der Stelle viel Geld fließt, weil es geht um Renommee, so etwas auszurichten. Und deswegen, dass das dorthin vergeben wurde, wie gesagt, hätte man 2010, hätte ich den Aufschrei gerne gehört und zwar querfeld durch die Welt, das ist nicht passiert. Ich glaube, dass das Konstrukt der FIFA, übrigens auch das Olympische Komitee, einfach mal renoviert werden sollte. Und insofern, ich glaube, dass, ich weiß, ich will jetzt keine Schlagzeile produzieren, aber dass, ich hab nämlich neulich aus Versehen infantil gesagt, das war ein bisschen, das ist mir so entfleucht.
Ja, ich meine, der Name ist natürlich auch echt eine Vorlage.
Ja gut, man soll auch über Namen keinen Spaß machen, da kenne ich auch keinen Spaß, wenn man meinen Namen vermurkst, aber in dem Fall Spaß beiseite. Ich glaube, das System gehört überdacht, aber es liegt an den Zuschauerinnen, an den Zuschauern, wie wir damit umgehen und ich glaube, das stärkste Zeichen ist die Einschaltquote. Und die ist für das fußballbegeisterte Deutschland desaströs. Also dass die Leute im Grunde keine Lust haben und nicht irgendwie in Stimmung kommen, hat übrigens nichts mit dem Winter zu tun. Weil die halbe Erdkugel schaut die Weltmeisterschaften und sitzt im Kalten. Also immer davon auszugehen, dass wir immer es im Sommer anschauen müssen, das ist nicht. Wenn die Spiele jetzt, weiß ich wo wären, in Südamerika, wo jetzt der Sommer ist und bei uns ist der Winter, wäre das trotzdem was anderes gewesen.
Wir schauen auf die Themen, die heute wichtig sind und haben wieder Nachrichten von massiven Angriffen der russischen Armee auf die Ukraine, vor allem eben auf die Energieversorgung. Mal eine Zahl, 70% von Kiew hat aktuell keinen Strom, das hat der Bürgermeister gemeldet. Aber es trifft natürlich auch immer wieder ganz konkret Menschen, die sterben. Allein 5 Tote gestern, darunter auch ein frisch geborenes Baby. Frau Strack-Zimmermann, ist das die perfide Logik, die wir da jetzt gerade erleben? Je stärker die Ukraine militärisch wird im Osten, die Geländegewinne, die wir ja berichten konnten, von denen wir berichten konnten, desto schmutziger wird der Krieg von russischer Seite?
Er war im Grunde genommen von Anfang an schmutzig, schon 14 Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, als dem russischen Präsidenten klar war, dass die Ukrainer, die ukrainische Regierung nicht flieht, dass die EU zusammensteht, dass die NATO alarmiert war und zusammenstand und dass die Ukrainer sich unglaublich zur Wehr setzen. Ich glaube, dann begann das schon. Wir haben ja schon im April, also 2 Monate später, diese Tragödien in Butscha erlebt, wo 400 Zivilisten einfach mal so, weil sie gerade des Weges kamen, umgebracht wurden. Das war ja der Anfang einer unvorstellbaren Morderei. Man darf ja nicht vergessen, dass auch im Krieg es Regeln gibt und dass man Zivilisten nicht gezielt angreift, dass Flüchtlinge die Chance haben, das Land oder die Gegend zu verlassen. All das ist nicht passiert und die Massenvergewaltigungen, die Verschleppung von unvorstellbar vielen Kindern, die verschwunden sind, das ist alles eine Tragödie. Und das, was Sie gerade sagten, dadurch, dass er jetzt militärisch auch wieder Raum abgibt, also das Thema Kherson, jetzt geht er eben ans Eingemachte und hofft eben, dass die Bevölkerung nicht resilient genug ist. Und er wird sich täuschen. Ich war zweimal in der Ukraine und ich kann Ihnen nur sagen, dass die Bevölkerung unvorstellbar stark ist. Wir können uns das kaum vorstellen, aber das, was da passiert, auch letzte Woche, vor einer Woche, 90 Raketenangriffe auf die ganze Ukraine, allein 15 auf Lviv, also auf Lemberg, direkt an der polnischen Grenze. Das ist die Logik eines Wladimir Putin, eines besonders widerwärtigen Angriffs.
Es gibt verschiedene Stellungnahmen dazu auch. Emmanuel Macron, der französische Präsident, spricht von Kriegsverbrechen. Präsident Zelensky, der ukrainische Präsident, hat jetzt auch eine Scharfreaktion der UNO gefordert, den Sicherheitsrat da extra zusammengerufen. Wir wissen, wie es politisch laufen wird, gerade im Sicherheitsrat mit dem Vetomitglied, der Vetomacht Russland. Aber das provoziert ja noch mehr eigentlich als all die Monate, die wir schon erleben. Was kann man da politisch eigentlich tun von unserer Seite? Ich komme mal mit einem konkreten Vorschlag. Sie haben es auch begrüßt, die Patriot-Raketen, die es eigentlich für Polen geben soll, wo jetzt der Weg freigemacht ist, wo aber auch in Polen schon die Ersten gesagt haben, klar, wir können die gebrauchen, aber die Ukraine braucht sie eigentlich noch mehr. Wäre das jetzt ein konsequenter Schritt, dass man sagt, diese russischen Raketen, die Kraftwerke kaputt machen und natürlich weiterhin Menschen töten, dass wir da ein Schutzschild aufbauen können?
Also das, was Sie jetzt aktuell gerade erwähnt haben, ist etwas unklar. Es gab wohl ein Interview, wo den Polen das angeboten wurde und der polnische Verteidigungsminister hat gesagt, das könnten wir auch gerne an die Ukraine liefern. Das wiederum haben aber andere polnische Politiker wiederum abgestritten. Also es ist gerade ein kommunikatives Tohuwabohu. Ich finde das sehr schwierig übrigens, weil gerade in Kriegs- und Krisenzeiten muss die Kommunikation eindeutig sein. Deswegen kann ich das schwer kommentieren.
Wer ist denn in
der
Sache geboten?
Aber so viel kann ich dazu sagen, dass grundsätzlich alles, was wir der Ukraine zur Verfügung stellen, sofern sie es bedienen kann, macht Sinn. Und das sollten wir auch weiterhin tun. Wir helfen humanitär, wirtschaftlich schon seit Jahren. Aber wir müssen eben auch militärisch helfen, nach wie vor, mehr denn je. Der Winter steht vor der Tür. Und neben den sogenannten letalen Waffen haben wir jetzt auch gerade ausgelöst, dass die Ukraine, nicht nur wir, auch andere europäische Staaten. Ich war gerade in Madrid bei einer NATO-parlamentarischen Versammlung, auch die Spanier, auch andere machen das, Winterkleidung zu schicken, Winterkleidung für Soldaten, die im Kampf sind, also Material, weil wir kennen aus der Historie, dass ein Winter auch kriegsentscheidend sein kann. Also wir müssen die Ukraine, solange sie uns braucht, mit all den Möglichkeiten unterstützen und eben auch mit militärischem Gerät.
Aber wenn... Den Applaus sollen Sie an der Stelle auf jeden Fall haben hier im Humboldt-Forum. Wenn wir sehen, dass Russland, und Sie haben natürlich zu Recht gesagt, es war von Anfang an kein sauberer Krieg nach der Genfer Konvention, wobei ich würde da einen kleinen Einschub machen, hat es jemals saubere Kriege gegeben?
Ich habe auch nicht von sauber gesprochen. Ja,
aber regelbasiert, ich glaube...
Grundsätzlich ist dieser Angriff Russlands ein völkerrechtswidriger Angriff. Und die UN ist nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Erfahrung gegründet worden, um zu verhindern, dass je wieder ein starker Staat einen Schwachen angreift und Grenzen verschiebt. Und insofern ist es völkerrechtswidrig. Sie haben recht, ein Krieg ist nie sauber, aber es gibt immer noch Steigerungen. Und gezielt Zivilisten umzubringen, die keine Waffe in der Hand haben. Also es gibt immer noch mal eine Steigerung dessen, sofern man eben das als relevant sieht. Und das sind Kriegsverbrechen. Auch die Gefängnisse, die Foltergefängnisse, die man jetzt in Kherson aufdeckt, die Massengräber. Der Krieg wird irgendwann zu Ende sein, werden mit schlimmsten Bildern konfrontiert werden. Und das zeigt eben, wie Wladimir Putin drauf ist. Und es geht ja noch weiter. Er verheizt ja letztendlich auch seine eigenen Leute. Vielleicht ein Beispiel. Ich war an der ukrainischen Grenze zu Belarus, zu Weißrussland, in dem ganzen Gebiet von Tschernobyl. von dem Kraftwerk, was uns vor 36 Jahren große Sorgen bereitet hat in ganz Europa. Dort mussten sich russische Soldaten in den Wäldern um Tschernobyl, das alles verstrahltes Gebiet, da geht keiner rein, wochenlang sich eingraben, Stellungen bauen und das Wasser trinken. Also die eigenen Leute werden da verheizt, die, die da jetzt nicht mehr sind, werden nicht mehr lange leben. Und das zeigt eben, wie menschenverachtend Wladimir Putin und seine Clique ist. Und das ist wirklich widerlich.
Zeigt das nicht auch, dass aber diese Befürchtung, die seit Anfang an auch da ist, diese Befürchtung vor der Eskalation, vor der Unberechenbarkeit Russlands oder eben auch in der Person Wladimir Putins eigentlich auch nochmal durch diese Aktion jetzt bestätigt ist, gestiegen ist. Also die Frage, wie kann man auch politisch und militärisch aus westlicher Perspektive darauf reagieren, wenn wir sehen, dass jetzt de facto wieder eine Ausweitung auf die gesamte Ukraine stattfindet, dieses Krieges. Ist da nicht die Eskalationsgefahr einfach auch enorm hoch?
Naja, was wäre die Alternative? Wladimir Putin hat diesen Krieg angefangen, um die ganze Ukraine einzunehmen. Eben nicht ausschließlich die Ostukraine. Das hat er gemacht 2014, als die westliche Welt extrem gering reagiert. Es wurde kurz darüber berichtet. In dem Zeitraum bis zu dem zweiten Überfall jetzt sind 15.000 Menschen dort ums Leben gekommen. Ich weiß nicht, ob das viele mitbekommen haben.
Das würde ich, wenn ich darf, einschränken.
Es wurde wenig darüber berichtet.
Wir haben schon viel berichtet und es wurde ja auch politisch viel gemacht. Also der vielgescholtene jetzige Bundespräsident Steinmeier, der versucht hat, mit vielen anderen in Europa Verhandlungslösungen herbeizuführen. Minsk 1 bis ich weiß nicht wie viel. Also es ist ja politisch was passiert. Ja, Russland ist aus der G8 ausgeschlossen worden. Ja. Die ersten Sanktionen kamen. Es war ja nicht nichts.
Nein, aber es war viel zu wenig und es waren Sanktionchen und es war die Blaupause für Wladimir Putin angesichts der Reaktion des Westens, die eben nicht hart genug war, eben jetzt diesen zweiten Schritt zu gehen. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, er hat von Anfang an immer gesagt, dass er die Ukraine in Gänze quasi heim ins Russische Reich führen will. Das sind übrigens Vokabeln, die wir aus unserer dunklen Vergangenheit kennen. Und insofern ist es gar keine Überraschung, dass er die ganze Ukraine angreift. Aber was wäre die Alternative? Es gibt zwei Bilder. Der Krieg kann heute zu Ende sein, wenn Putin seine Truppen zurückzieht. Heute sofort aus der Ukraine, aus dem Staatsgebiet rausgeht, ist der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine aber aufhört zu kämpfen, dann ist die Ukraine verschwunden. Und deswegen hat die Ukraine keine andere Chance, als sich zur Wehr zu setzen. Und wir als Partner, auch wenn sie nicht in der NATO sind und auch aus Eigeninteresse, weil es um Freiheit und Demokratie in Europa geht, sollten eben da auch ganz beharrlich an der Seite der Ukraine stehen. Und das Narrativ, das was eskaliert, das ist vom ersten Tag an gewesen, weil diese Linie völkerrechtswidrig, Völkerrechtsbruch, das kennt ja Putin nicht. Insofern brauchen wir uns dieses Narrativ nicht zu eigen zu machen.
Das nächste Stichwort hier auf meiner Karte ist, dass ich heute mit einer der streitbarsten Politikerinnen des Landes spreche, Quod erat demonstrandum. Vielen Dank, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Streitbar sage ich aber natürlich auch bewusst. Sie haben nämlich gerade ein Buch veröffentlicht in diesen Tagen und da steht ganz groß drauf, streitbar, was Deutschland jetzt lernen muss. Ich muss diese Frage stellen, selbst geschrieben, ja?
Ich hätte, wenn Sie mich nicht gefragt hätten, hätte ich es ungefragt gesagt, weil ich schon mal angesprochen wurde. Und ich war ein bisschen überrascht, weil wenn mein Name draufsteht, sollte ich es auch geschrieben haben.
Ja, ich habe Sie ja mal Kolleginnen und Kollegen
erzählen. Ich habe es selbst geschrieben. Nein, ich akzeptiere, wenn das andere anders machen, das muss jeder selber wissen. Ich habe als Sparringspartner einen wissenschaftlichen Mitarbeiter vor mir gehabt. Wir haben darüber diskutiert, was sollte rein, was nicht. Ich komme ja aus der Verlagsbranche und ich weiß, ein Buch darf nicht zu dick sein. Mhm. Sonst ist es ein Tablebook und bleibt dort liegen, sieht gut aus. Aber die Chance, dass es komplett gelesen wird, nimmt mit dem Umfang ab. Und insofern, ja, ich habe es selbst geschrieben. Ich weiß, was drinsteht demnach.
Das ist gut. Ich habe mit eines meiner ersten Interviews, Neil Postman, gesprochen. Und der gab damals irgendwie den Rat mit, wenn Sie mal ein Buch schreiben, schreiben Sie die wichtigsten Sachen in die ersten 30 Seiten. Die meisten Leute lesen nicht weiter. Ich weiß nicht, aber also ich habe ein bisschen weiter gelesen, kann ich schon mal sagen.
Ich wollte gerade sagen, was steht denn auf Seite 31?
Oh Gott, jetzt kommt der Test. Es ist ja leider schrecklich ernst, worüber Sie schreiben, auch wenn wir jetzt hier so flapsig reingehen. Was Deutschland lernen muss, nicht nur mitschwimmen, ich glaube, steht irgendwie auf Seite 50, sondern Führung übernehmen. Würden Sie sagen, das ist immer noch zu wenig? dass Deutschland Führung übernimmt, weil dieser Gedanke mitgegeben, diese ganz großen Debatten, ja, Waffenlieferung, ja, nein, tun wir genug oder zu wenig, irgendwie finden die ja gar nicht mehr statt. Könnte man den Schluss daraus ziehen, weil wir jetzt genug tun?
Nein, wir tun nicht genug. Also ich habe ja sehr viel Kontakt auch zu den Kolleginnen und Kollegen der anderen 27 EU-Staaten, die sich mit Verteidigung beschäftigen. Und unsere Selbstwahrnehmung und die der anderen ist völlig unterschiedlich. Wir sind geprägt, und das werden die Damen und Herren, die hier sitzen, die so zu den Babyboomern gehören, bestätigen. Wir sind natürlich aufgewachsen dahingehend, dass wir, und das war auch richtig, Zurückhaltung üben, dass wir im Bündnis eingebunden sind, in Europa, in der NATO. Und man muss auch positiv vermerken, dass Deutschland wirklich seine Geschichte aufgearbeitet hat und aufarbeitet. Da gibt es Nachbarländer, die das nicht gemacht haben oder deutlich geringer. Und wir haben gelernt, uns an der Stelle zurückzuhalten. Ja, wir helfen wirtschaftlich. Ja, wir übernehmen auch durchaus Führung in Finanzfragen. Griechenland-Krise als Beispiel. Wir haben große Diplomaten gehabt, auch unter anderem Hans-Dietrich Genscher, die sich wirklich eingebracht haben. Das ist alles gut und richtig. Aber 77 Jahre nach Kriegsende erwarten die anderen von uns, europäischen Partnern, Nachbarn, auch die Mitglieder der NATO, Kanada, Vereinigte Staaten, dass wir in Europa auch eine zentrale Rolle übernehmen, wenn es um Fragen der Verteidigung geht. Und da ist die Selbstwahrnehmung nach dem Motto, das können wir nicht tun aufgrund unserer Geschichte, die ist völlig falsch. Auf meiner Reise in der Ukraine habe ich auch die Ukrainer gefragt, unterschiedlich. Wie seht ihr das? Und keiner davon reüssiert auf die Geschichte, sondern erwartet das jetzt und heute. Und das habe ich eben auch angemerkt, dass wir, und führen heißt übrigens nicht, dass man einfach nach vorne rennt und hofft, es rennt jemand hinterher, sondern dass man inspiriert, dass man Vorschläge macht und nicht immer wartet, bis die Vorschläge aus einem anderen Gremium kommen. Es gibt das Rammstein-Format, hat der amerikanische Verteidigungsminister aufgesetzt. Ich hätte es gut gefunden, wenn Deutschland, nur mal als einfaches Beispiel, so ein Format in Berlin einberufen hätte, wo wir auch mal unsere Ideen vorschlagen.
Ja, ich meine, es gab ja das Bemühen, Stichwort Formate, das Normandie-Format, also unter Einbeziehung Russlands zu aktivieren, zu reaktivieren. Olaf Scholz spielt da ja, ich würde sagen, eine eigene Rolle, die ihn wahrscheinlich dann nicht so passt. Also ich würde Sie fragen, ist Olaf Scholz dann aus dieser Perspektive für Sie Teil des Problems oder Teil der Lösung?
Also ich werde mit Sicherheit mich nicht hinreißen lassen, Kolleginnen und Kollegen aus der Ampel oder aus der eigenen Partei da zu korrigieren. Ich glaube, es ist sichtbar geworden.
Jetzt freue
ich mich auf das Aber. Nein, nicht das Aber, sondern ich glaube, es ist sichtbar für alle, die unsere Arbeit, meine Arbeit verfolgen, dass ich die Situation anders sehe als der Bundeskanzler. Ich räume ein, dass ein Bundeskanzler natürlich einen extrem großen Überblick hat. Nicht, dass ich den nicht habe, aber er natürlich viele Dinge anders bewertet. So, wir müssen uns aber im Klaren darüber sein, wenn es Frau Merkel noch gäbe oder ein anderer Bundeskanzler, die Diskussion hätte jede Bundesregierung geführt. Denn 80 Tage nach einer neuen Bundesregierung mit einem Krieg in Europa konfrontiert zu werden, der übrigens auch nicht vergleichbar ist mit dem Krieg Ende der 90er im ehemaligen Jugoslawien.
Der Kosovo-Einsatz, ja.
Genau. Damit konfrontiert zu sein, hätte jede Bundesregierung wirklich in ihrer Planung, das, was man will, Koalitionsvertrag umsetzen, in ihren Grundfesten erschüttert. Und deswegen diskutieren wir. Und ich habe dann auch keine Hemmungen, diese Diskussion zu führen. Ich glaube, das ist auch richtig so und das erwartet man auch von uns. Also zumindest sehe ich meine politische Aufgabe so.
Ja, Sie schreiben ja auch in dem Buch, in der Öffentlichkeit haben viele Menschen die Notwendigkeit einer starken Verteidigungsarmee nicht erkennen wollen. Verstehe Ihr Buch auch so, dass Sie damit auch ja die Öffentlichkeit ein bisschen bewegen wollen. Viele bewegen Sie ja in der Öffentlichkeit auch mit Gegenreaktionen, die eben die Sorge haben, dass Sie für etwas stehen, was letztendlich, mal verknappt gesagt, eine Militarisierung auch von Politik, von Außenpolitik ist. Also dass das Militärische als Mittel einfach in einem Maße Gewicht bekommt, dass es bei vielen, und das ist vielleicht die gute Tradition dieses Landes, zu einem ersten Unwohlsein fühlt. Sind wir nicht weiter, dass Militär als Mittel der Politik eigentlich nicht das Mittel unserer Wahl sein soll?
Also es gibt ja den sehr klugen Spruch, den vielen unterstellt wird, dass er gesagt wurde, wenn du Krieg verhindern willst, rüste dich für den Krieg. Es geht natürlich nicht nur um Militär. Aber es geht darum, und Sie sehen es ja gerade in der Ukraine, dass bei einem möglichen Angriff man eben bereit sein muss, sich zur Wehr zu setzen. Und der Bundeskanzler hat ja zu Recht 3 Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine von Zeitenwende gesprochen. Und diese Zeitenwende hat ja viele Perspektiven. Das eine ist das Militärische. Natürlich muss Deutschland eine Armee haben, die, wie wir sagen, kaltstartfähig ist. Also im Falle eines Falles im Rahmen der NATO, im Rahmen Europas zu reagieren.
Sind wir.
Der Ausschuss, dem ich vorsitzen darf, heißt Verteidigungsausschuss, ja. Nicht Angriffsausschuss.
Ja.
Es gibt ja noch andere Perspektiven. Wie wird die Wirtschaft in Zukunft damit umgehen, mit Ländern, die unser System verändern oder gar vernichten wollen? Wie weit können wir oder wie weit müssen wir Rücksicht oder sollten unbedingt auf Menschenrechtsverletzungen gehen? Also wie weit ist Handel noch möglich mit Ländern, von denen wir wissen, dass sie am langen Ende unser System kaputt machen wollen? All diese Fragen, da wird es noch heftige Debatten geben. Das Dritte auch letztlich, wie ist der Mindset der Bevölkerung? Wir müssen Menschen ja auch mitnehmen und ihnen erklären. Und das bei einem solchen Thema, dass ich da polarisiere, das wäre ja auch seltsam, wenn nicht.
Aber ich meine, es gibt natürlich auch einen anderen politischen Weg. Das muss nicht Ihre Rolle sein, aber weil wir auch über den Bundeskanzler und auch andere sprachen, die da eher versuchen, vielleicht das zu moderieren.
Nein, in so eine Krise moderiert man nicht, sorry. Also das ist jetzt meine Meinung.
Ja, moderieren natürlich mit einem Ziel. Also er wurde ja viel kritisiert für seine China-Reise, kurz nach dem Parteitag, also kurz nachdem man gesagt hat, entsteht da nicht der nächste Putin und das nächste Problemfeld. Und dann sahen wir kurz danach beim G20-Gipfel mit der relativ klaren Verurteilung des Ukraine-Krieges dort, in diesem Gremium, wo man es nicht so erwartet hätte, vielleicht bringt diese Form der vorsichtigen Diplomatie doch mehr als man denkt. An anderen Stellen auch. Elmau, wo er verschiedene Länder mit dazugeholt hat. Sozusagen diese Vorsichtigkeit, die letztendlich Möglichkeiten offen lässt, verschlossene Türen, doch
ein Stück weit zu öffnen. Ja, aber das streitet ja keiner ab. Das streitet ja überhaupt keiner ab. Ich gehöre nicht zu denen, die den Kanzler kritisieren, auf Reisen zu gehen und ins Gespräch zu kommen. Überhaupt nicht. Denn die wirklich wichtige Botschaft war ja, dass er dem chinesischen Präsidenten abbringen konnte, das Atomszenario auch den Russen gegenüber klar zu artikulieren, dass auch China, die übrigens, Putin ist ja vor dem Angriff dorthin gereist, um sich grünes Licht zu holen, geben zu lassen, dass China das auch als unvorstellbar empfindet, dass diese allein darüber zu sprechen nicht zu akzeptieren ist. Nein, überhaupt nicht. Natürlich muss ein Kanzler, eine Außenministerin reisen, Gespräche suchen, aber es muss auch in der Richtung klar sein, dass wir Frieden wollen, dass wir Handel wollen, dass wir aber allen voran unsere Demokratie und unser System behalten wollen. Und deswegen kann man ins Gespräch gehen, auch mit charmant und nett, aber an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Und deswegen habe ich im Gegenteil, also es ist gut, dass das passiert. Aber nochmal, weil Sie mich vorhin angesprochen haben, Militarisierung. Wissen Sie, als der Deutsche Bundestag vor 3 Jahren möglich gemacht hat, dass Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten mit der Bahn fahren dürfen, ohne etwas zu bezahlen, sofern sie ihre Uniform tragen, da habe ich E-Mails bekommen, ob jetzt die Militarisierung Deutschlands anfängt. Das ist ja schon bemerkenswert. 1,5 Jahre später, 1 Jahr später brach Corona aus. Da haben die Menschen gejubelt, dass Soldaten und Soldatinnen in den Kommunen geholfen haben, in den sozialen Einrichtungen, in den Gesundheitsämtern. Fanden alle ganz toll. Die grauenvolle Flut in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Haben die Pioniere, die Bundeswehr geholfen, da hat keiner von Militarisierung gesprochen.
Aber natürlich auch Frau Strack-Zimmermann, weil nicht die Logik oder die Sorge da war, dass dieses Militär eben nicht netterweise Listen ausfüllt im Impfzentrum oder Sandsäcke schleppt.
Das ist auch nicht deren Aufgabe.
Sondern eben wirklich kämpft. Und ich glaube, ich bin bei Ihnen, ich glaube, es gibt so eine Art Pazifismus, der gar keiner ist. Das ist so diese, warum sterben für Danzig-Logik. Ne? 1939, die Schlagzeile in Frankreich. Was hat das mit uns zu tun? Aber ich glaube, es gibt also in diesem Land auch eine Grundstimmung, die über viele Jahrzehnte entstanden ist, weil man gesehen hat, wer Uniformen bejubelt. Ich übertreibe jetzt mal in die andere Richtung. Diese Vorerste Weltkriegsstimmung.
Ja, aber ich glaube,
dass wir da tiefe Spuren haben, die sagen, wenn es militärisch wird, lass uns erstmal skeptisch sein. Ist das nicht ein grundsätzlich positives Grundgefühl?
Nein. Das ist keines, das ist einfach naiv. weil wir davon ausgehen, dass es um uns herum keine Aggressoren mehr gibt. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man in die Geschichte greift, das, was 1914, also vor über 100 Jahren passiert ist, diese Begeisterung, übrigens auch im Zweiten Weltkrieg, wir gehen in den Krieg. Und ich glaube, die Bilder und die Geschichte lehrt uns ja, welche Tragödien passieren. Das ändert aber nichts daran, dass 77 Jahre später wir nicht so tun können. Und das haben wir, übrigens wir alle, ich schließe auch meine Kollegin uns alle nicht aus. Wir haben eben geglaubt, dass nach dem barbarischen Zweiten Weltkrieg, Gründung der UN, so etwas nicht mehr vorkommt. Und wir wissen seit dem 24. Februar, dass es wieder Panzerschlachten gibt. Wir haben uns damit beschäftigt mit Cyberangriffen, die es übrigens gibt. Wir haben uns damit beschäftigt mit asymmetrischen Angriffen, also Terroranschlägen. Und jetzt erleben wir Panzerschlachten wie 1914, wie 1900 in den 40er Jahren. Und da muss man schon gerüstet sein, immer in der Absicht, sich verteidigen zu können. Weil nur wer stark ist, der wird auch nicht angegriffen.
Wir schauen hier auf die Themen, die das Land bewegt und sind beim Bürgergeld. Da gab es gestern Abend im Vermittlungsausschuss, also zwischen Bundestag und Bundesrat, dann am Ende die ganz große Koalition aus Ampel und Union.
Ja, sehr gut.
Man ist sich einig.
Ja.
Sie sagen sehr gut, jetzt habe ich schon mal eine Frage, Frau Strack-Zimmermann, so aus FDP-Perspektive. Manche haben sich ja gewundert, wie einig Sie sich mit SPD und Grün waren, so Abschaffung, Sanktionen, Schonzeit und dergleichen.
Stopp.
Ich mache den Satz noch zu Ende. Und dann kam manch einer auf die Idee, dass Sie schon damit gerechnet haben, kein Problem, die Union im Bundesrat wird das schon stoppen.
Also wir müssen eins mal klarstellen. Das Thema Bürgergeld, da hat sich die FDP jahrzehntelang mit beschäftigt. Wie man auch Mittel, um Menschen zu unterstützen, die nicht in Arbeit sind, sinnvoller, wie das Geld sie sinnvoller erreicht. Es war an keiner Stelle so, dass der Druck nicht aufgebaut werden soll für die Menschen, die nicht arbeitswillig sind, obwohl sie könnten. Aber worum es im Bürgergeld auch darum geht, dass Menschen die Chance bekommen, sich weiterzubilden. Die Chance, dass das Leben nicht zu Ende ist, wenn man nur öffentliche Mittel bekommt. Und ich finde, wenn es da Diskussionen gibt, ist das erstmal legitim, dass die CDU als größte Oppositionspartei da erstmal reingrätscht, finde ich auch nicht schlimm. Ärgerlich ist es, wenn man nur mehr Geld geben will, ohne dass man auch mal etwas, auch dieses Hartz IV reformiert. Und ein Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat, Bundestag, der ist ja genau dazu da, Lösungen zu finden. Und deswegen begrüße ich das. Das ist Demokratie. Das ist der Kompromiss. Entscheidend ist unterm Strich, dass eben Menschen, auch Langzeitarbeitslose, die Möglichkeit haben müssen und können, auch da wieder rauszufinden.
Okay. Da ist schon gleich die Stimme weg bei so viel Einigkeit in der Ampel. Ich habe das natürlich auch gefragt, weil man natürlich schon den Eindruck hat, so aus den letzten Wochen und Monaten, es gibt da zwei, die sich eigentlich immer ganz gut verstehen und dann gibt's irgendwie das dritte Rad am Wagen. Sie dürfen jetzt mal die Zuordnung machen, wen ich mit wem meine. Also Rot-Grün und
also
dummerweise hat es nicht gereicht.
Im privaten Leben, ein flotter Dreier ist immer sehr anstrengend und ist nicht zu empfehlen. Insofern ist eine Partnerschaft zu zweit mit Sicherheit einfacher. Und das wäre auch in der Koalition, wenn Sie zu zweit sind.
Sie bleiben bei mir in der Politik.
Ja. Sie sagten ja auch, das dritte Rad, Sie meinen das fünfte Rad am Wagen, weil das dritte Rad wäre für Motorradfahrer gedacht, die sonst umkippen. Also Spaß beiseite. Es ist doch völlig klar, wir haben vor einem Jahr eine Bundestagswahl gehabt, wo es eine Sekunde am Abend der Bundestagswahl die Möglichkeit gegeben hat, dass die CDU mit in den Ring steigt, um zu verhandeln. Das hat Herr Söder, hat Herrn Laschet an diesem Abend in 5 Minuten zerschossen. Also er hat schon vorher geschossen, aber in den Zeiten sind das vielleicht schlechte Bilder. So, damit war das erledigt. Wir sind in die Verhandlungen gegangen. Das waren extrem respektvolle Verhandlungen. Und wir haben, finde ich, einen sehr ausgewogenen Koalitionsvertrag aufgesetzt mit Ziel, was wollen wir die nächsten Jahre machen. Und dann 80 Tage.
Der leider dann obsolet war.
Na, der ist nicht obsolet. Aber er wurde natürlich aufgrund der Realität, die uns eingeholt hat, nochmal. 80 Tage bricht ein solcher Krieg in Europa aus, überfällt Russland die Ukraine. Deswegen jede Regierung hätte dann natürlich ihre Schwerpunkte anders gesetzt. So, dass wir diskutieren, um darauf zurückzukommen, dass mal die beiden sich näher sind oder die beiden anderen, finde ich jetzt nicht wirklich überraschend. Wir fusionieren nicht, sondern es sind drei Parteien mit unterschiedlichen Ansätzen, mit unterschiedlichen Wählerinnen und Wählern, aber sie haben den Auftrag, dieses Land in dieser Zeit zu führen.
Ja, aber es gab ja, Frau Strack-Zimmermann, es gab ja den Wunsch dass ein bisschen mehr draus erwächst als nur dieser kleinste gemeinsame Nenner. Naja, Sie haben uns damals, glaube ich, schon zumindest ein etwas größeres Versprechen mitgegeben. Ich will jetzt nicht wieder auf das Selfie kommen, die vier da, da war die SPD noch nicht mit dabei, aber da war ja schon so ein bisschen die Hoffnung, dass daraus mehr erwächst als der kleinste gemeinsame Nenner. Und ich habe es bei Ihnen auch gerade wieder rausgehört, ja, die Union war ja leider nicht regierungsfähig. Klingt ja so, wäre es mal gewesen, dann hätten wir es jetzt einfacher.
Nein, ich wollte nur einordnen, dass es keine Alternative gab. Wir haben das mit großer Ernsthaftigkeit alle drei Partner verhandelt und es kam ein Vertrag heraus. Und nochmal, 80 Tage später sind wir mit etwas konfrontiert worden, was in der Dramatik keiner auf dem Schirm hatte. Und wenn Sie, und das ist nun mal Politik, Sie planen und wollen in die Zukunft arbeiten. Politik ist aber auch, auf das tägliche Geschehen zu reagieren, was übrigens nicht immer schön ist, weil gerade wenn man auch mal neue Ideen entwickelt, kommt wieder die Realität. Sie rufen an, wollen zu irgendeinem Thema, eine Meinung haben und man wird gerade aus seinen Gedanken gerissen, weil man mal was Neues entwickeln will. Die Realität ist wirklich so. So, und wir sind damit konfrontiert worden. Punkt. Und müssen diese große Krise gemeinsam lösen. Deswegen nochmal, ja, wir diskutieren. Nein, es ist nicht in allen Themen der kleinste gemeinsame Nenner, aber wir sind auch nicht eine Partei. Und dass die Freien Demokraten, die an die Dinge unterschiedlich rangehen, in unterschiedlichen Themen das anders sehen als die Sozialdemokratie oder die Grünen, ist jetzt nicht wirklich überraschend. Das
ist nicht Breaking News, da haben Sie recht.
Aber bei dem Ukraine-Krieg, wenn Sie mir das noch erlauben zu sagen, glaube ich, wir alle, die wir hier sitzen, vor einem Jahr, wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass die Grünen an der Seite der Freien Demokraten sind, wenn es um Waffenlieferungen in die Ukraine geht, dann hätten Sie gesagt, haben wir hier schon Cannabis legalisiert oder was ist los? das heißt, Sie sehen, wie überrascht, ja, Realpolitik.
Aber da haben sich ja viele überrascht. Ich will es Ihnen eigentlich nicht vorhalten, aber als Robert Habeck, einer der Ersten, der damals noch im Wahlkampf, Mai 2021, gesagt hat, die Ukraine braucht Defensivwaffen.
Ja, das stimmt.
Hat auch die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesagt, nein, dieser Konflikt lässt sich nicht mit Waffen lösen. Ne? Ich will damit bloß sagen, verschiedene Leute verändern ihre
Position. Das ist richtig, das habe ich auch. Ich war auch ganz überrascht. Die Frage kam immer mal wieder. Dann ist ja auch Frau Baerbock an die seinerzeitige Ostfront in der Ukraine gereist. Schauen Sie, wenn Sie mit Dingen konfrontiert werden, ich habe ja auch gesagt, dass hier in diesem Stadtschloss ich der Meinung seinerzeit war, als die Frage, wird es wieder aufgebaut, dass ich skeptisch war. Aber ich glaube, zu erwachsenen Menschen, sowohl Journalisten als auch politischen Menschen gehört, dass man auch, wenn sich eine Lage verändert, das ist jetzt militärisch, auch eine Antwort sich verändern muss. Und ich habe kein Problem, auch meine Meinung zu ändern.
Okay. Letzte kleine Frage. Gestern, als Friedrich Merz im Bundestag gesprochen hat, unter anderem auch zur Bundeswehr und wie da alles nicht so richtig vorankommt, wie sehr hat es in Ihren Händen gezuckt zu klatschen?
Ich war total genervt. Ich sage Ihnen auch warum. Weil ich weiß, dass das Vergangene keinen interessiert. Sie werden auch nicht für Vergangenes gewählt oder nicht gewählt, sondern für die Zukunft.
Ich glaube, bei Friedrich Merz war das anders, aber gut.
Nein, Sie fragen mich, Sie kriegen eine offene Antwort. Wenn ein Land 16 Jahre von Frau Merkel geführt wurde, 4 Legislaturperioden und 16 Jahre lang die CDU den Verteidigungsminister bzw. Ministerin stellt, sich dann 11 Monate später darüber zu beklagen, wie der Zustand der Bundeswehr ist, sorry, bei allem Respekt, also das ist, darf ich das sagen, unvorstellbar.
Ich habe 2 Sachen noch auf dem Zettel, eine schöne und eine weniger schöne. Wollen wir mit der schönen anfangen?
Legen Sie mal los, ich bin traurige Momente gewohnt.
Ja, wir freuen uns ja immer, wenn uns unsere Gäste erzählen, was so ihr Guilty Pleasure ist. Also Dinge,
was ihnen ein bisschen peinlich ist.
Was ihnen ein bisschen peinlich ist, was sie nicht so gerne erzählen. Bitteschön.
Ja, was ist mir peinlich? Also mir ist wenig peinlich, weil wir ja alle nur Menschen sind. Aber wenn ich nach einem langen Tag nach Hause komme und dann nochmal bei Netflix mir was anschaue, dann schäme ich mich manchmal über mich selbst, weil nicht man gestern. Kann so, ja, man hört dann Kopfkino auf und es gibt eben 2 Staffeln von Emily in Paris, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, es ist sehr lohnenswert, es ist eigentlich wirklich, darf ich das so sagen, auf der Toilette geschrieben, aber es ist super lustig, diese Amerikanerin, die in Paris ihr Glück macht und auf dieses französische Leben trifft. Mhm. Und ich habe 2 Staffeln lang unvorstellbar gelacht. Die 3. Staffel kommt bald. Also das ist nicht sehr intellektuell. Es haben unvorstellbar viele Leute gesagt, sie haben es nicht angeguckt, sie haben es aber angeguckt, ich weiß es.
Ich auch.
Und,
aber ich habe nur zwei, wenn ich einhaken darf, ich habe nur zwei Folgen geschafft.
Das sind zwei Folgen von zwei Staffeln, das ist aber schwach.
Ja, also nur die ersten beiden und bin ausgestiegen. Ja, ich habe natürlich auch einen Grund. Aber nochmal kurz zur Info.
Die zweite Staffel ist noch besser als die erste.
Ach, das ist aber selten so, ne? Aber das ist ja gemacht von denselben Leuten, die Sex and the City in die Welt gesetzt haben. Das war damals der Hook für mich, warum ich da reingucken wollte. Und habe dann gedacht, oh Gott, das ist
das
so.
Das habe ich übrigens nie angeschaut.
Ja, würde ich jetzt mal empfehlen an dieser Stelle. Weil das ist Emily in Paris, so schrecklich, wie Amerikaner halt in Paris sind. Ja, ja, also ja. So,
nein, es werden wahnsinnige Klischees bedient. Sie verliebt sich an einen unheimlich coolen Franzosen. Mich nervt es, dass nach zwei Staffeln das immer noch nicht geklärt ist, dieses Verhältnis. Deswegen freue ich mich auf, ja, sie befreundet sich ja dann mit der Freundin von dem und so. Also, und das ist echt ein cooler Typ, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja.
Aber die dritte Staffel kommt bald.
Okay, jetzt kommt das Unangenehme. Elon Musk, Twitter. Jeden Tag eine Elon Musk-Nachricht. Der hat jetzt heute Nacht unserer Zeit rausgehauen, eine Umfrage, die gerade läuft. Nachdem er ja Donald Trump schon wieder zurückgeholt hat auf das Netzwerk, fragt er jetzt so eine Art Generalamnestie ab. Die Twitter-User dürfen abstimmen. Soll es eine Art Generalamnestie für alle Rausgeworfenen geben? Er macht die kleine Einschränkung, die sich wirklich strafrechtlich relevanter irgendwie rausgekegelt haben, die nicht, aber alle anderen ja. Wie würden Sie denn abstimmen, so als Heavy-Twitter-User?
Also erstens mal stimme ich nicht ab. Ich denke gar nicht daran. Warum soll ich abstimmen? Das ist nicht lustig, dass er das gekauft hat. Das ist auch nicht lustig, dass er viele Menschen entlassen hat und damit auch die Kontrolle. Twitter hat ja auch Verantwortung darüber, was da passiert. Ich selber nutze es, weil ich einfach, wenn sie im politischen Leben unterwegs sind, sollte man nicht daran vorbeigehen, wenngleich das wirklich eine große Blase ist. Es ist aber eine wirklich große Blase. Und wo erreiche ich mit einem Tweet fast 150.000 Menschen? Das funktioniert eben nur so. Aber deswegen lasse ich mir von Musk natürlich nicht sagen, was ich gut oder richtig finde. Es gibt momentan keine seriöse Alternative. Ich glaube, wenn er so weitermacht, dann wird er sein eigenes, wird er das ruinieren. Es sind ja auch große Unternehmen, die das Werbung geschaltet haben, rausgegangen. Also der Mann ist, hat was Geniales, ist ja keine Frage, aber
ich hab
genial
gefragt,
und Wahnsinn.
Publikum, ja. Wahnsinn ja, das, oder Genie, ja, da war die große Mehrheit bei Wahnsinn. Miteinander
zu tun.
Er ist ja jemand, der sehr impulsiv schnell Dinge macht. Wie ist das bei Ihnen so? Schon mal ein Tweet?
Oh, Sie vergleichen mich mit Musk,
nein.
Das finde ich bemerkenswert.
Das war die moderative Brücke.
Bin ich so durchgeknallt.
Aber zu schnell ein Tweet rausgehauen schon auch manchmal. Gab es ja jüngst Kritik.
Nein, ich habe den nicht zu früh rausgehauen. Sie sprechen darauf die Rakete, die auf polnischem Boden. Ich habe sehr gute Quellen. Mir wurde gesagt, es ist eine S-300, eine sowjetische Rakete, die aus Russland gekommen sei. Das habe ich entsprechend kommentiert. Und ich habe dann es gelöscht, als ich erfuhr aus der Quelle, es sei nicht so, es muss ein amerikanischer Journalist gewesen sein, der das verbreitet hat. Auch das gehört dazu. Und ich gehe davon aus, dass Sie als seriöser Journalist, wenn Sie etwas verbreiten und es stellt sich heraus, es ist anders, es auch korrigieren. Und das habe ich gemacht.
So tun wir das. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin, heute bei uns hier live im Humboldt-Forum. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Der Nächste, der kommt, ist übrigens Micky Beisenherz, den Sie auch gut kennen, am 8. Dezember.
Ja,
danke
wunderbar.
Für heute.